Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velorum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich wünsche einen schönen guten Abend in diesen stürmischen Zeiten, vor allen Dingen nach München zum Thomas. Guten Abend, lieber Thomas.
Guten Abend nach Köln.
Und zwar möchte ich dir gratulieren. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt eine kleine Überraschung. Ich gratuliere dir einfach, weil dies ist auf dem Papier Folge 300. 300 haben wir aber schon aufgenommen, wird aber noch veröffentlicht. Insofern ist es 301. Aber trotzdem gratuliere ich dir einfach mal, weil du bist der Einzige, mit dem ich jetzt hier spreche, zur 300. Folge. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, beachtlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass jetzt schon diese Zahl erreicht wird.
Ja, also ich zwar nicht gedacht vor 5 Jahren, aber ja, das kam jetzt auch auf einmal irgendwie viel schneller, als ich dachte. Und naja, also 300, ich würde sagen, damit beenden wir auch die Feierlichkeiten, weil was soll's, ne? Also mehr, einfach weitermachen. Ich glaube, die Leute wollen nicht hören, dass wir uns feiern, sondern sind hier, um über Radsportgespräche zu hören. Und das wollen wir ihnen auch geben. Dir geht's gut, kein Fieber, alles gesund, alles fein.
Ja, alles gut. Und bei dir?
Ja, eigentlich, also bis dato auch. Also mein Nachbar ist jetzt positiv getestet hier. Ich weiß gar nicht, wir haben diese Woche schon eine Folge aufgenommen, die wird dann nachgeholt in der Veröffentlichung. Mein Nachbar ist positiv getestet, das ist jetzt nicht schön, aber deswegen verfalle ich jetzt hier nicht in Panik. Und ja, gucken wir mal, was passiert. Ne? Also das Thema wird ja diese Folge noch so das ein oder andere Mal hier wahrscheinlich unter anderem Teil des Ganzen sein. Insofern,
ja. Solange es kein Epo ist.
Ja, also man muss halt irgendwie, das wird wahrscheinlich in unserem Leben, ich hoffe, dass wir lang genug leben, um noch die ein oder andere Katastrophe überleben zu können. Das wird wahrscheinlich in so einer globalen, vernetzten Welt auch nicht das letzte Mal sein, dass irgendetwas passiert. Und,
aber mal auf unseren Mikrokosmos, den Radsport runtergebrochen, erinnert es mich so irgendwie an die Zeit 2006, 2007, wo es dann im Radsport jeden Tag irgendwie einen anderen getroffen hat. Und jetzt ist es halt auf einer anderen Ebene.
Ja, und vor allen Dingen, es kommen halt auch so, wie soll man das sagen, so Einschläge, ne? Man guckt, kennst du das, wenn du auf einer, also ich kenne das nur aus dem Comic, glaube ich, du guckst auf so eine Wiese und dann siehst du hinten links so einen Maulwurf, der kommt so aus dem Hügel raus, dann guckst du da hin und siehst du so irgendwie, da vorne rechts ist auch einer und da hinten links, ne? Also du kannst es gar nicht antizipieren, wo kommt es, wo passiert es und
irgendwann hast du keine Platzschaufel mehr, die groß genug ist, um die Hügel alle platt zu hauen.
Ja, genau. Dann, aber will man ja auch nicht, das ist ja auch noch ein armes kleines Tierchen. Also du willst direkt zum Mörder werden. Wie gemein, arme kleine Maulwurf, süßes Tierchen. Ja, aber uns geht's gut. Wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, ohne jetzt konkret genau drauf einzugehen. Es ist ja auch grundsätzlich ein Problem für die, wenn es jetzt dazu kommt, dass Sportveranstaltungen nicht stattfinden. Ne? Also es gibt da ja eine Horde von Reportern und Webseiten und Fernsehanstalten, die auch davon leben. Ne? Für die ist das ja auch so als Sekundärbetroffene von so Absagen und Problemen eine ganz eigene Thematik nochmal.
Ne? Also ja, das ist ja ein Produkt, womit Geld verdient wird.
Ja, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, heute auch NBA, NHL, also die ganzen amerikanischen großen Ligen, setzen, glaube ich, aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Ligen, also die Saison sozusagen direkt jetzt schon beenden, aber setzen erstmal aus. Kann man gespannt sein, was da noch kommt. Also mal abwarten. Aber berichten wir doch erstmal noch über das, worüber wir noch berichten können, unsere letzten paar kleinen Rennchen, weil ich habe diese Woche schon überlegt, was machen wir, wenn die großen Rennen alle absagen, dann sprechen wir über Rund um Düren, aber Rund um Düren ist auch schon abgesagt, also es wird einfach schwer, aber vielleicht reden wir da, vielleicht machen wir sowas, also da müssten wir aber mindestens 10 Hörer uns sagen, das wäre eine gute Idee, wir können ja sowas machen wie so eine Zeitreise.
Mhm.
Weißt du, wenn jetzt alle Rennen abgesagt sind, dann tun wir so, als wäre es, was haben wir jetzt, 2020, dann tun wir so, als wäre jetzt 2005 und berichten über die Rennen von vor 15 Jahren und tun so, als wäre das live und richtig passiert. Stelle ich mir lustig vor, vielleicht machen wir das irgendwann mal in einer Folge, wenn so gar nichts mehr zu erzählen ist.
Warum nicht?
Ja, also einfach mal probieren. Also, kommen wir zu den Rennen, die wir jetzt noch hatten, beziehungsweise haben, worüber wir noch sprechen können. Und da fangen wir einfach mal an mit Paris-Nizza, dem mehrere Tagesrennen, welches durch Frankreich führt, so ein bisschen auch ja, der Start der Mehretappenrennen in Frankreich. Und das fing an am, lass mich nicht lügen, am 8. März, 78. Ausgabe von spricht das aus Plaisir nach Plaisir? Ich vermute schon.
Plaisir, ja. Also das Rennen zur Sonne und am Anfang war es aber gar nicht so sonnig, also sind im Regen ja in so einem Vorort oder in der Nähe von Paris gestartet und ja, also die erste Etappe dieses Jahr bei Paris-Nizza 154 Kilometer am Ende auf so einer Art Schleife-Rundkurs und da war es dann auch schon richtig, also da ging es schon richtig zur Sache mit dem Regen vor allem und dann auch mit ein bisschen Wind und so einer kleinen Steigung kurz vor Ziel, die dann am Ende entscheidend war für das Endresultat.
Ja, Endresultat und das war aus deutscher Hinsicht durchaus ganz, ganz nett anzuschauen, wie es da ausgegangen ist. Nämlich erste Etappe holte sich direkt mal Maximilian Schachmann und da sind jetzt auch keine, wie nennt man das, keine Statisten, keine ja, Statisten also mit dabei.
Ich war ein bisschen erstaunt, als diese Rennsituation so zustande kam, wie sie war im Finale, als dann Alaphilippe so ein bisschen so eine Kuppe da ausgenutzt hatte, um schon relativ weit vor Ziel wegzufahren. Der war dann mit Thies Benoot vorne und von hinten kamen dann aber Schachmann und Dylan Teuns und Schachmann hat es sehr, sehr intelligent gelöst. In diesem Finale ist aus der vierten Position in so einem leicht abfallenden Stück an allen vorbeigeschossen und hat den Sprint gewonnen.
Ja, also ganz großes Kino. Hut ab, das deutsche Meistertrikot steht ihm da ganz gut zu Gesicht. Und ich guck gerade mal, täusche ich mich da oder war er letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war er nicht mit dabei. Habe ich irgendwie falsch in Erinnerung. Ja. Also gewonnen, taktisch klug, alles richtig gemacht. Was will man mehr? Also guter Start in die Saison. Also kann einfach, ne, also er war Algarve-Rundfahrt war er jetzt auch schon nicht ganz schlecht in Form, aber das ist jetzt nochmal, und es ist ja jetzt auch keine kleine, wie hat damals immer.
Ja, man muss ja auch sagen, bei Paris-Nizza sind viele Fahrer am Start, die eigentlich gar nicht am Start gewesen wären, aber bedingt durch die Absage von Tirreno Adriatico, dann wurde halt kurzfristig der Kader der Teams noch auf 8 Fahrer erweitert, also es sind 8 Fahrer zugelassen statt 7 und viele haben dann natürlich sich dazu entschlossen, bevor sie gar nichts fahren, dann bei Paris-Nizza an den Start zu gehen.
Ja, also Rennkilometer sammeln einfach, ne? Also dementsprechend weiß man jetzt auch nicht, kann man vielleicht auch nicht viel drum geben, dass jetzt Nibali auf Platz 21 nur reinkommt, aber wenn ich mir so Gilbert, Steba, Degenkolb, Lampert, Apollet auch erfreulicherweise auf Platz 6, da sind schon Namen dabei, ja, wo man sagen kann, die muss man auch erstmal schlagen, auch wenn die vielleicht nicht mit vollem Tank da zur Sache gegangen sind.
Ja, aber auf dieser ersten Etappe gab es also schon eine Selektion und es gab ein paar Fahrer, für die war das gar nicht so erfreulich. Also beispielsweise Romain Bardet und vor allem Warren Barguil, die sind in einem Kreisverkehr gestürzt und Barguil, da dachte man erst, der gibt gleich auf, aber nach so 4-5 Minuten ist er wieder aufs Rad gestiegen, hat sich dann aber ja, gefühlte 5 Kilometer im Windschatten von einem Begleitfahrzeug wieder nach vorne fahren lassen und wurde daraufhin disqualifiziert.
Ja, also das, ich finde es immer wieder überraschend, dass sie es doch noch versuchen, ob das jetzt eine Situation gewesen wäre, wo man sagt, naja, der hat sich einen Vorteil verschafft, man weiß es nicht so genau, ne? Aber muss man einfach mit rechnen. Ich finde immer Ausschluss dann bei sowas, wenn jemand sturzbedingt irgendwo liegen bleibt und sich so wieder ins Feld gibt. Ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, so ein Bagil wird es jetzt auch nicht sonderlich kratzen am Ende des Tages, aber mei. Was soll man sagen? Ne? Pech gehabt, hat's versucht. Was soll's. Etappe Nummer 2 war dann auch wieder eine relativ flache Ankunft und dort spielt an diesem Tag dann mehr als eindeutig der Wind in der ganzen Geschichte in den Karten. Und das war, glaube ich, die Etappe, wo du mir gesagt hast, das war ganz großes Tennis.
Ja, also diese zweite Etappe, die wird man, denke ich, als Radsportfan sich noch sehr, sehr oft, sehr, sehr gerne angucken, weil diese letzten, ja, was waren das im Prinzip, 40, 50 Kilometer, wurde da Bodenbrett gefahren. Also da war ordentlich Seitenwind und das ganze Feld wurde in ganz viele Stücke zerpflückt, sodass da ganz viele einzelne Gruppen nur noch unterwegs waren. Und die ersten, die es im Prinzip getroffen hat, waren halt Nairo Quintana und Julian Alaphilippe. Der eine hatte, glaube ich, einen Defekt und Quintana war in einen Sturz verwickelt und die sind dadurch ja relativ weit zurückgefallen und hatten dann ja sich da schon einen Rückstand eingefangen und zum Schluss war es dann halt auf dieser Windkante ein brutales Ausscheidungsfahren. Also diese Gruppe wurde dann noch 3 oder 4 Mal verringert durch die ein oder andere Tempoverschärfung und am Ende dann die Bora Hansgrohe-Mannschaft mit einer numerischen Überzahl, die man hätte ausnutzen müssen, in meiner Meinung nach. Also sie hatten Ackermann dabei, sie hatten Schachmann dabei, sie hatten Großschartner dabei und Peter Sagan auch noch in dieser ersten Gruppe. Aber sie haben es geschafft, diesen Etappensieg zu verspielen.
Und du hast, das möchte ich unseren Hörern nicht vorenthalten, bei uns im Dokument, wo wir die Sendung vorbereiten, reingeschrieben, Bora in bester T-Mobile-Manier. Und das trifft es an dieser Stelle dann auch wirklich mehr als ausreichend gut.
Ja, also man hätte ja jetzt so gedacht, so 3-4 Kilometer vom Ziel, die bereiten dann vielleicht den Sprint für Ackermann vor und bauen dann einen Zug auf, aber stattdessen haben die halt versucht, mit mehreren Fahrern wegzufahren und das Tempo zu verschleppen, was ich A, für die Gesamtwertung nicht verstehen konnte, weil man Zeit für Schachmann noch brauchte, der dann noch Zeit gut machen konnte. Und ja, zum anderen war es halt einfach relativ sinnlos, weil man die beiden besten Sprinter in dieser Gruppe dabei hatte. Und was ich dann nicht verstanden habe, und ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt eine Ego-Nummer war oder ob das Teamtaktik war, dass dann Großschartner einfach da auf eigene Faust weggefahren ist.
Das war die berühmte Kummer-Taktik. Die wurde nochmal, vielleicht haben die bei Bora noch so ein kleines Köfferchen hinten mit so Zetteln. Weißt du, so wie damals irgendwie, wie irgend so ein Fußballtorwart hatte doch irgendwo auch so einen Zettel. Vielleicht haben die noch irgendwo im Handschuhfach die Zettel vom Kummer von früher, wo so Taktikanweisungen sind. Und die ziehen die jetzt da so wahllos raus und so im Zufallsprinzip. Und da stand da halt drauf, ne? Nimm den, schick den Ösi nach draußen. Und, ne? Ich weiß gar nicht. Ja.
Ja, also wenn ich Willi Bruckbauer wäre, hätte ich an dem Tag da angerufen und gefragt, was da passiert ist. Weil,
sag mal, habt ihr alle Armaturen am Waschbecken oder was?
Nee, das ist der Hans Grohe.
Ach so.
Aber realistisch gesehen hätte Pascal Ackermann diesen Sprint gewinnen müssen, aber er ist auch dann viel zu früh losgefahren und somit konnte vom Hinterrad noch Lizzolo, ja, der eigentlich nicht der stärkere Sprinter ist, vorbeifahren.
Ja, aber manchmal hat er vielleicht auch dann in der Situation, ne, mit so einer großen numerischen Überlegenheit, vielleicht konnte Nizzolo dann einfach mit der Unbekümmertheit, mit dem, dass man eh nichts von ihm erwartete, in dem Moment gegen diese Armada von Bora fahren. Vielleicht war das ja auch
so. Das hat mich so ein bisschen an, wann war das, 2013 oder 14, 12, Omloop het Nieuwsblad, da gab es das mal, 3 Quickstep-Fahrer alleine gegen Ian Stannard und die haben es geschafft, das zu verspielen. Daran hat mich das erinnert.
Ja, aber weißt du, das ist ja auch so die berühmte oder so eine Firmenphilosophie oder auch Produktdesignphilosophie, mach's nicht zu kompliziert. Ja, 1 gegen 1 ist vielleicht manchmal besser, vielleicht hätten die einfach sagen müssen, okay, jetzt wir schicken, keine Ahnung, wir machen alles nur für Ackermann. Und der Sagan hängt sich hinten dran und wird unser Plan B. Also wirklich, ne, anstatt da irgendwie Spielchen oder es kompliziert zu machen als nötig. Komplexität ist nicht unbedingt immer eine Bereicherung, um das vielleicht mal so als Quintessenz dessen mitzunehmen. Aber was soll's? Also gucken wir nochmal in die Gesamtwertung. Ich bin noch ein bisschen überfordert. Ich habe es vorher schon gesagt, wir haben ja neuerdings 2. Monitor noch. Und alles ein bisschen viel für den kleinen.
Ja, und ganz bemerkenswert, wenn du auch mal die Gesamtwertung anguckst.
Ja,
Sergio Higuita mit 1,60 Meter und gefüllten 40 Kilo da vorne auf der Windkante mit den ganzen Tempobolzern mitgefahren. Also das war so David und Goliath, also so ein ganz kleines, winziges Manny-Kicken, das gefühlt bei
Nils Polit auch mal. Jetzt kommt aber dein norddeutscher Akzent auch mal gerade durch, ne?
Das gefühlt irgendwie so bei, weiß ich nicht, bei Max Walscheid auf dem Arm sitzen könnte, fährt da vorne mit den großen Jungs rum.
Ja, aber muss ich einfach nur taktisch klug anstellen, ne? Also das ist ja, wir haben ja immer gesagt, Windkante ist jetzt eine körperliche Geschichte, aber auch zumindest so eine intuitiv taktische, ja, taktisch vielleicht, aber eine intuitive, ne, wann, wo, wie, was sind die dicksten Beine? Das haben ja schon andere bewiesen, dass man mit den dicksten Beinen nicht unbedingt am richtigen Moment an der richtigen Stelle ist. Insofern.
Nö, klar, und natürlich auch ein Stück weit immer Form.
Ja, 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 das sehe ich. Ja, Schachmann hatte dabei noch sein Trikot verteidigt gegenüber Giacomo Nizzolo, Jasper Stuyven und Sergio Higuita. Dritte Etappe war dann auch wieder eine Etappe, die, ja, also ich würde sie nicht bergig nennen, aber so ein Klassikerprofil hat. Und was dann am Ende so, ja, ein aufsteigendes Finale ist jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Aber es ging halt zumindest nicht ganz flach oder bergab ins Ziel.
Nö, es war so ein Uphill-Finish.
Ja.
Und man sieht ja bei dem Profil, also 211 Kilometer, A, war das ein sehr, sehr langer Kanten und B, im Finale ging es dann erst so richtig zur Sache mit so drei Wellen, wo es dann richtig nochmal raufging und das Ergebnis zeigt ja auch schon, gewonnen von Ivan Garcia Cortina vor Peter Sagan und Andrea Pascalone, dass da nicht die reinrassigen Sprinter mithalten konnten.
Ja. Und es ist ja auch so, dass danach direkt ein Feld mit 60 Fahrern reinkam, wo sich natürlich dann die Favoriten oder diejenigen Gesamtklassementsfahrer, wenn man das so nennen darf, unbeschadet gehalten haben, außer Higuita von New Education First, der da ein bisschen was verloren hat. Aber ansonsten Schachmann weiter im gelben Trikot. Und dann kam es direkt zum Zeitfahren auf der vierten Etappe. Die,
ja, zu Etappe 3 vielleicht noch. Also da gab es noch eine Sache, worüber man sprechen muss. Und da kann man vielleicht das Ganze so ein bisschen unter das Motto stellen, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort.
Heute hast du einen Phrasendrescher ganz, ganz weit ausgepackt.
Also es geht um diese Szene mit Sam Bennett und Nairo Quintana. Sam Bennett, der so kurz vor Ziel Nairo Quintana da mehrmals weggedrängelt hat mit Bodychecks und dann kurze Zeit später, kurz vor Ziel oder auf der Zielgeraden besser gesagt, lag dann Sam Bennett in der Balustrade, weil er in Hugo Hofstetter reingefahren war.
Ja, also wir glauben an eine große Gerechtigkeit, meinst du damit? Oder?
Ja, letzten Endes war es so, dass Bennett dann, also er ist jetzt nicht schwerer verletzt, aber hat dann die Rundfahrt auch beendet, aber musste dann noch, ich glaube, 800 Schweizer Franken Strafe zahlen und die wurden UCI-Punkte abgezogen. Wo ich im ersten Moment gedacht habe, ja gut, gerechte Strafe, aber andere wurden dafür vielleicht auch schon disqualifiziert. Aber auf der anderen Seite habe ich mich dann auch geärgert, weil diese abgezogenen UCI-Punkte gehen meiner Meinung nach oder meines Wissens nach auch in das Tippspiel mit ein, wo ich ihn habe.
Oh, erinnere mich nicht dran. Uiuiui, da muss ich mich. Ja, und vor allen Dingen finde ich diese UCI-Punktabzug, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese UCI-Punkte, also so richtig interessieren tut einen die Wertung ja nicht. Wenn man mal ehrlich
nee,
ist.
Nee, die Teams interessiert.
Aber die Teams, genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Aber für ein Team sind diese UCI-Punkte wichtig, ne? Weil die bedeuten ja, die haben ja eine Bedeutung für die Teams. Was jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer, wo sie stehen, wo sie die Autos einreihen, wo sie eingeladen werden und weiß der Geier, irgendwelche Gelder, die vergeben werden. Also für die Teams ist das hier ungeheuer wichtig. Es werden ja teilweise Fahrer nur eingekauft, weil sie in der letzten Saison mehr Punkte gemacht haben und immer noch Punkte braucht. Insofern finde ich solche Punktabzüge dann immer so ein bisschen sippenhaft und das finde ich eigentlich nicht gut. Also bin ich kein Freund von, um es so rum zu sagen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bennett jetzt abends am Tisch sitzt und sich bei seinen Kollegen entschuldigt, ne, und sagt, ja,
aber Glück für Quintana, dass er da heile aus der Nummer rausgekommen ist.
Ja, das ist ja immer so. Also möge man sich gar nicht vorstellen, wenn durch so eine Nummer irgendwie ein längerfristiger.
Also ich denke mal, wäre es jetzt irgendwie Walscheid oder Pollitt gewesen, die da neben ihm gefahren wären, denn die wären gar nicht zur Seite gewichen, aber Nairo Quintana ist halt nicht so ein stämmiger Fahrer.
Ja, dem fehlt halt ein bisschen Substanz. Ne? Also da trifft halt, keine Ahnung, Fliegengewicht auf Weltergewicht. Ne? Und wenn Pollitt da Mittelgewicht da stehen geblieben wäre, keine Ahnung, das wäre anders ausgegangen. Da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Ja. Wollte ich noch sagen?
Kommen wir zum Zeitfahren, ja.
Ich wollte noch kurz, ne, Gesamtwertung hat sich nichts getan, das vielleicht noch kurz erwähnt haben, zumindest. Das, finde ich, muss man machen. Das Zeitfahren diesmal dann von Saint-Amand-Montreux nach Saint-Amand-Montreux. 15 Kilometer. Von der Topografie der ganzen Geschichte nicht übermäßig schwierig. Da war dann auch, oder zumindest nicht mit Riesenabständen zu rechnen auf 15 Kilometern.
Ja, und Saint-Amand-Montreux wird vielleicht dem Kollegen Chris noch was sagen. Der wird das vielleicht in schlechter Erinnerung haben, weil das war bei der Tour de France ein Zielort, wo Alejandro Valverde mal auf die Windkante gesetzt wurde. Aber
wer erinnert sich nicht?
Das nur am Rande erwähnt. Dieses Zeitfahren war wieder eine ganz andere Geschichte mit so einem Hügel zwischendrin. Und war schwierig vorherzusehen, wer da jetzt ganz vorne landet. Waren doch so ein paar Namen dabei wie Peo Bilbao, die man jetzt nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Aber den Sieger Søren Krogh Andersen, den sollte man schon auf der Rechnung gehabt haben. Wobei, bei der ersten Zwischenzeit sah es noch so aus, als könnte Maximilian Schachmann auch dieses Zeitfahren gewinnen, weil da war er nämlich noch um einige Sekunden vorne.
Ja, aber also ich muss, wenn du an ein Zeitfahren denkst in deinem Leben, an welches musst du denken?
An ein Zeitfahren?
Ja, also wenn du jetzt zu dem Begriff Zeitfahren denkst, hast du nicht auch, also ich habe da immer nur die Bilder von 2003 irgendwie so vor Augen. Und auch da, ne, Zwischenzeiten, was haben wir damals in Zwischenzeiten entgegengejubelt oder auch nicht gejubelt und gerechnet, kann das noch was werden oder kann das nichts mehr werden oder die Optimisten unter uns haben sie es schöner gerechnet. Ich weiß, aber so Zwischenzeiten sind immer so eine ganz heikle Sache bei Zeitfahren, da trau ich keiner mehr.
Es gab auch mal ein Zeitfahren 1989 oder 88, das um 8 Sekunden die Tour de France entschieden hat. Und diesmal waren es nur 6.
Das war Greg LeMond damals, oder?
Mhm.
Ja. Ja, also Søren von Maximilian, Søren Krogh Andersen von Maximilian Schachmann, 6 Sekunden. Aber zum Glück war Andersen noch weit genug hinten dran, also jetzt die paar Sekunden haben dem Team Sunweb-Fahrer jetzt nicht gereicht, um sich das Trikot des Leaders zu holen und Maximilian Schachmann damit immer noch in der Leaderrolle und mit dem zweiten Platz kann man.
Ja, realistisch gesehen, sein erster richtiger Widersacher auf Platz 5, Sergio Higuita, 1:06 zurück, wenn es dann in die Berge geht, und da muss man schon ein bisschen runtergucken, Platz 11. Vincenzo Nibali, 1:18, Thibaut Pinot, 1:30, dann, wenn wir nochmal die Liste durchgehen, Julien Alaphilippe 2:04 zurück und Nairo Quintana schon 2:38.
Ja, also man will ja jetzt nicht unken, vielleicht machen wir einen kleinen Ausblick. Also es kommen noch Etappe Nummer, Moment, wir sind jetzt 11. Ach ja, wir haben die Etappe 5 ja noch von heute, habe ich ja komplett datumsmäßig komplett durcheinander. Das war dann schon eine Etappe, ich will nicht sagen Hochgebirge, aber da waren schon mal wieder ein paar Hügelchen mit dabei, die man auch erstmal hoch und runter fahren muss. Also 1, 2, 3, Etappe 3 Berge, einmal Etappe 2 und dann noch einiges an Zeug zwischendurch, was nicht gewertet ist, aber wo unser Eins wahrscheinlich, also würde ich kurz überlegen würde, ob ein Sauerstoffzelt mitnimmt.
Ja, das ist so eine Etappe gewesen, würde sagen, eigentlich bei der Tour de France eine Überführungsetappe, auf der sich letzten Endes in Sachen Gesamtwertung nicht so viel abgespielt hat, nur im Finale drin, als dann die Ausreißer wieder gestellt wurden heute, war es dann so, dass mal ein Alaphilippe beispielsweise weggefahren ist oder ein Bob Jungels, und da muss ich wiederum sagen, habe ich das nicht verstanden, dass dann Maximilian Schachmann da Kräfte verpulvert hat und dann selber denen nachgefahren ist.
Also ich sehe da zwei Möglichkeiten oder zwei Theorien, die man da anbringen kann. Entweder man sagt, man übt so etwas, so hart es klingt, ne? Also ich meine, so ein Sieg bei Paris-Nizza ist ja schön und gut, aber vielleicht wird er da auch auf größere Sachen noch vorbereitet oder einfach
ich
so als gutes einfach, Training
von der Situation. So stark, dass er gedacht hat, er kann dann da alleine dieses Loch wieder zufahren, aber es ist eigentlich nur, ja, Körner verschwendet, die in den nächsten Tagen dann vielleicht noch fehlen könnten.
Das wäre jetzt meine zweite Theorie gewesen, ne? Dass er sagt, okay, ne, ich bin so stark, mache ich schon mein Team dann für schwierigere Aufgaben oder für wichtigere Tage. Am Ende des Tages sind sie auch alle in einem zumindest gleich gezeitet reingekommen.
Ja, aber dieser Zieleinlauf war sehr, also für Leute, die es mit den Ausreißern halten, war das extrem bitter, weil Jan Tratnik, der schon in der ersten Spitzengruppe des Tages war, wurde auf den letzten 100 Metern erst im Sprint gestellt.
Mei, wir drücken ja immer den Ausreißern die Daumen, ne? Aber das ist halt unser Sport. Also was willst du machen? Ich finde in letzter Zeit aber das, also ich finde so in den letzten 2 Jahren ist es öfter gekommen, dass Ausreißer mal gewonnen haben, oder? Gibt es irgendeine Statistik darüber? Das würde mich mal interessieren. Also
auf jeden Fall bei der Vuelta ist es erstaunlich oft, weil da auch die Etappenprofile oft den Angreifern sehr entgegenkommen.
Ja, aber so, dass man sagt, alles, also man müsste ja erstmal definieren, ab wann gilt das als Ausreißersieg, ne? Also wenn jetzt 1 Kilometer vom Ziel jemand wegfährt, ist für mich nicht so ein Ausreißersieg, ne? Man müsste so eine Art prozentuale Angabe, alles klar, wenn du mit einer Gruppe, die kleiner ist als 10% des gesamten noch vorhandenen Feldes und ihr unterwegs seid mindestens 20% der Strecke, also keine Ahnung, bei einer 200 Kilometer Etappe, die letzten 40 Kilometer oder so, dann ist es ein Ausreißersieg. Also weißt du, wenn man so Eckdaten festlegen würde und aufgrund dieser Eckdaten kann sich ja immer vielleicht jemand die Mühe machen, die letzten 100 Jahre alle Rennen durchgucken. Ja. Das finde ich mal interessant, also das ist so eine Aufgabe. Also vielleicht will ja jemand noch irgendwie eine Sportdoktorarbeit schreiben oder sowas.
Aber das ein Herzschlagfinale heute. Ja. Also in dieser Etappe und mit dem Sieger Bonifacio hätten wahrscheinlich auch nicht viele gerechnet. Also der kam da auch rausgeschossen. Ja, bemerkenswert. Und der hat ja auch schon bei der Saudi-Tour in diesem Jahr fast in einer ähnlichen Art und Weise eine Etappe gewonnen und für das Team Total Direct Energy ein Heimsieg.
Ja, 26-jähriger Italiener, der schon ein paar Jahre war bei Lampre, Texegafredo, Bahrain.
Und vor dieser Saison war er eigentlich nur durch eine Szene berühmt, im letzten Jahr, als er die Cipressa wie ein Geisteskranker runtergefahren
ist. Ja, okay, das war er. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich erinnere mich an die Bilder. Das sind so Bilder im Kopf, Bilder, die man im Kopf hat, aber die Namen nicht mehr weiß. Ja, aber dementsprechend abwärts kann er rohrfahren, hochfahren kann er und Maximilian Schachmann kann das Trikot des Führenden behalten. Vielleicht so ganz kleiner Ausblick, das ist heute Etappe 5, ist also der Stand. Es gibt noch 3 Etappen.
Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt zu Ende gefahren wird, also kann natürlich immer passieren.
Ich glaube, das setzen wir mal dieses Fragezeichen über alles, was wir heute sagen. Gehen wir mal davon aus.
Was haben wir jetzt? Dienstag oder
Donnerstag. Heute ist Donnerstag.
Donnerstagabend.
Der andere Wochentag mit D.
Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt zu Ende gefahren wird und dann sind ja noch 3 Etappen. Ja, wo Maximilian Schachmann sich vor in Acht nehmen muss, ist auf jeden Fall, sind diese beiden letzten Etappen, die letzte nach Nizza und vor allem diese Bergankunft mit diesem 16-Kilometer-Berg zum Schluss, wo natürlich Sergio Higuita und Nairo Quintana versuchen werden, zusammenzuspannen und werden alle Hebel in Bewegung setzen, um diese Rundfahrt noch zu drehen.
Was sehr interessant ist, meiner Meinung nach, dass am vorletzten Tag ja diese Bergankunft ist mit den, sind das die 16 Kilometer? Ja, ne? Pi mal Daumen. Okay, angenommen, Quintana würde da jetzt was versuchen, würde Attacke und so weiter. Ich behaupte jetzt aber mal, selbst wenn man an dem Tag das Trikot verliert und jetzt Schachmann sich trotzdem noch gut fühlt, der letzte Tag, das Profil des letzten Tages ist ja nicht so, dass das nicht auch noch die Möglichkeit gäbe zu einem Gegenschlag. Ich finde das ein ganz interessantes Profil, weil die ersten, ich sag mal, wie viele Kilometer sind insgesamt? 114, kann das sein? Ich kann es schlecht erkennen. 114, also relativ kurze Etappe, ja, also Remi-Demi von Anfang an. Nach die ersten 40% der Etappe, das wäre etwa 50 Kilometer. Die Zahlen sind zu klein, ich kann da nichts mehr erkennen. Riesenmonitor, aber kleine Zahlen, was ist das denn für ein Kack? Dass man da zumindest bis Kilometer 51 durchaus wellenartig hoch eine Attacke fahren könnte. um dann die letzten und dann in den letzten Anstieg, ne, Abfahrt immer ein bisschen Tempo geben, sozusagen dann die, ja, die Führenden isolieren gegebenenfalls, um dann in den Gegenanstiegen dann auch nochmal ein bisschen Alarm zu machen. Also ich würde behaupten, das ist eigentlich eine fantastische Schlussetappe, um richtig großen Radsport zu bieten.
Ja, und es wird auch von Anfang an richtig losgehen, weil die Etappe nur 114 Kilometer lang ist. Und habe mir auch schon einen Fahrer rausgesucht, bei dem ich eigentlich weiß, dass er angreift an dem Tag.
Du meinst den Vincenzo?
Mm-mm.
Nein?
Richie Port, weil sie ja den Col de la Port fahren.
Ach so, ja, ich dachte, du meinst was Ernsthaftes. Ich glaube, ich kauf jetzt Nibali dafür. Einfach so, weil ich es kann. Ach, vielleicht auch nicht.
Ja, also wir hatten ja auch schon Austragungen von Paris-Nizza. Kann mich gut daran erinnern, dass Alberto Contador auf der letzten Etappe mal angegriffen hatte, aber es um 2 Sekunden nicht geschafft hat, dann das Rennen noch zu gewinnen. Also das ist immer ein ganz heißer Tanz da in Nizza.
Ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es am Sonntag nochmal Alarm gibt. Wer weiß, ob wir Montag arbeiten müssen. Vielleicht kann man das Sonntag, ist ja eh irgendwie nachmittags. Vielleicht können wir Sonntagabend nochmal die Wiederholung mehr anschauen. Ja, das war alles zu Paris-Nizza, was es bisher zu reden gibt. Und noch zusätzlich das, was wir uns überlegt haben, was kommen wird. Aber obwohl nicht jedes Rennen zurzeit stattfindet, ist das nicht das einzige Rennen, was wir jetzt besprechen können. Und zwar haben wir als nächstes noch auf der Agenda die Andalusien-Rundfahrt, die ja schon begonnen hatte, als wir die letzte Sendung aufgenommen hatten, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, ein bisschen ist es her.
Die ersten zwei Etappen waren da schon gelaufen.
Genau, und da hatten wir ja schon Jakob Fuglsang, den im Liedertrikot. Mhm. Und dann gab es da noch 3 Etappen, ein bisschen vielleicht kürzer zusammengefasst. Ja. Also Fuglsang hat dann die Etappe Nummer 3 auch gewonnen vor Peo Bilbao. Also eine starke Nummer, muss man sagen, am Ende dann. Und Etappe Nummer 4 von Villanueva Mesía nach Granada gewonnen von Jack Haig am Ende. Ja, da ging es in der Mitte über so einen richtigen Klotz drüber, würde ich sagen. Also diesen Alto del Purche, 8,8 Kilometer mit 8%. Auch da wurde das Feld wieder ordentlich zerpflückt. Am Ende Dreiersprint, einer Gruppe, Fuglsang, Landa und Jack Haig, der dann am Ende im Sprint gewonnen hat. Und im abschließenden Zeitfahren hat dann Jakob Fuglsang da auch nichts mehr anbrennen lassen in Mijas.
Genau, 2. geworden hinter Dylan Teuns und hat sich da so die Gesamtwertung. Granada, warst du auch in Granada damals, als du da unten gelebt hast?
Ich war auch mal in Granada und bin dann den Pico de Veleta hochgefahren. Von Granada aus kann man 50 Kilometer im Berg hochfahren.
Ach, das habe ich mit dem Auto nicht gemacht. Ich war da, glaube ich, furchtbar.
Wahrscheinlich wäre dein Auto auch da oben verreckt.
Hey.
Nee, es geht auf über 3000 Meter.
Ah, okay. Nee, ich hatte kein Fahrrad da vor Ort. Ich hatte eine furchtbare Sommergrippe, immer ganz schlimm erkältet. Das weiß ich noch.
Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich mir ein Fahrrad da ausgeliehen habe von so einem niederländischen Fahrradverleih und ich dann so circa eine Uhrzeit ausgemacht hatte, wann ich das dann an Granada am Bahnhof mich mit dem wieder treffe und das zurückbringe. Und da war ich wie 20 Minuten später da und dann hat er sich fürchterlich aufgeregt.
Wie viele Stunden? So 10 Stunden ausgeliehen und dann denkst du, ja, ach, spaßbefreiten Niederländer, muss man da ja wohl mal sagen. Dafür sind sie eigentlich nicht bekannt, unsere Nachbarn im Frittiernorden.
Tja.
Aber schöne Gegend. Also wir sind jetzt hier kein Tourismus, ich wollte schon sagen Terrorismus, Tourismusmagazin, aber da unten kann man sich's gut gefallen lassen. Gut, das war dann die Andalusien-Rundfahrt. Nochmal kurz nur den Deckel drauf gemacht, was dort stattgefunden hat. Dann fahren wir rüber zur Algarve. Da möchte ich mich mal bedanken. Es haben sich wirklich, beim letzten Mal habe ich ja aufgerufen, wenn ihr euch da unten auskennt, dann meldet euch gerne mal, weil ich da in Urlaub hinfahre. Und da haben sich wirklich, einen Tipp bekam ich direkt. Und einmal hieß es, ja, melde dich, wenn du noch was brauchst. Da werde ich mich mit Sicherheit kurz zeitnah sozusagen vor dem Urlaub melden. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Immer schön, dass man weiß, wo alles Hörer von uns sind und oder sie mindestens mal waren. Hast du das gelesen mit diesem einem Team, wo wir den Kommentar bekommen haben? Hat sich das weitergeleitet? Ich weiß gar nicht. Wenn dann liegt es an mir. Lies mal einen Kommentar sozusagen aus der letzten Folge. mal nach. Algarve-Rundfahrt. Wir waren stehen geblieben bei Etappe Nummer 2. Vielleicht machen wir das genauso wie die Andalusienfahrt. Mal so im Schnelldurchgang. Etappe 2 gewonnen. Remco Evenepoel, der dann auch sich das Leader-Trikot geholt hatte. Und in der dritten Etappe ging es dann von Faro nach Tavernier. Komische Etappe, wie ich finde, vom Profil her. Die erste Hälfte schon ein paar Hügelchen und Sachen, die jetzt
ja, eine Sprinter-Etappe.
Ja, also ist das Profil so? Also, ja, drei, da schon zwei Berge, dritte.
Ja. Hügel sind ja relativ, also fahren ja von der Küste los.
Ja, okay, das stimmt. Das sind 4,2 mit 4,4. War eine Sprinter-Etappe, wie man mir gerade zugeflüstert hat. Und naja, die ganz großen Namen waren ja nicht mit dabei. Insofern konnte dann ein Case Bowl, sprich das aus Case Bowl vom Team Sunweb, dann ja, einen Sieg reinfahren. Case Bowl, muss ich mal gucken, war mir jetzt bis jetzt noch nicht so. Woher kenne ich den Namen? Sag du es mir.
Von irgendwelchen Sprints. Also, das ist eigentlich in dem Team ja momentan der beste Sprinter neben Michael Matthews.
Boah, guck mal, was hat er denn schon gewonnen? KMGen Tour of California gewonnen, Tour of Norway eine Etappe gewonnen, Olympiatour. Ja, es sind schon ein paar renommierte Namen, die er sich da abgeschossen hat. Und er hat dann das, ich finde das Trikot von Team Sunweb immer noch schön. Also es ist so ein Trikot, da weiß man sofort, dass die da drin stecken. Hat sich da den Tagessieg geholt und ja, in der Gesamtwertung hat sich im Prinzip unter den Top 4, hat nur Rui Costa einen Platz nach unten, Dan Martin einen Platz hoch. Ansonsten ist da bis Platz 22 alles gleich geblieben. Etappe Nummer 4, weil dann war dann von Albufeira nach Malau,
ja, eine Malau. Bergankunft.
Ja. Aber auch da würde ich mal wieder sagen, ne, das war ja am Ende dann auch eher ein größerer Kanten, wenn ich mir das auf der...
Ja, 2,6 Kilometer ja, mit 9,4%, also...
Zumindest Hügel hat es gereicht dafür, dass man aussortiert hat, wer vorne ist, und zwar waren das dann eher die Bergfahrer. Und ja, Miguel Anke Lopez ist da ein guter Kandidat für solche Ankünfte immer.
Ja, und ganz bemerkenswert noch das letzte Zeitfahren, was über den Rundfahrtsieg dann auch entscheiden sollte, gewonnen von Remco Evenepoel, der einmal mehr unter Beweis gestellt hat, dass er in allen Disziplinen des Radsports zu Hause ist und sogar Rohan Dennis da in die Schranken gewiesen hat.
Ja, und nicht nur Rohan Dennis, ne? Ich finde, Stefan Küng ist auch kein schlechter, Michael Kwiatkowski war ein guter Zeitfahrer, also so langsam macht ein Knabe auch ein ganz, ganz minimales bisschen Angst, finde ich, mit seinen 20 Jahren. So eine ich hoffe, er behält sich diese Unbekümmertheit auch.
Ja, und vor allem, was ja so überrascht ist, dass er mit 61 Kilo so gut Zeit fahren kann.
Ja, war das denn vom Profil her, war das aber doch auch eigentlich ein relativ einfaches. Also, ne, man könnte jetzt sagen, okay, war ein Bergzeitfahren, aber da war jetzt...
Ja, also wenn du mal guckst auf dem Profil, die sind auf 37 Meter über Normal Null gestartet und auf 36 Meter über Normal Null angekommen. Also ja, da war jetzt nichts.
Warte, ich rechne kurz. nicht schwer, das gibt's so. Ja, Herr Evenepoel, herzlichen Glückwunsch. Ich gehe davon aus, dass sie uns die nächsten 15 Jahre noch sehr weit vorne begleiten, wenn ihnen hoffentlich nichts Negatives widerfährt, und das wünschen wir niemandem. Insofern, Gesamtklassement ganz eindeutig an ihn, denn Martin hat sich noch auf den zweiten Platz geschoben, ist also der erste der Verlierer. Und ja, eine weitere Kerbe sozusagen auf seinem Stock der Siege. Ich bin gespannt, was der dieses Jahr uns noch alles liefert. Mann. Das ist schon das größte Radsporttalent, was wir vielleicht in unserem Leben bisher gesehen haben, oder?
Es gibt noch eins, das die Tour de France schon gewonnen hat. Im letzten Jahr.
Bernal, meinst du? Meinst du, das sind so die Fahrer, die die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre alles dominieren? Oder die, wo wir, abgesehen von dem, was jetzt noch kommt und was wir nicht auf dem Schirm haben, weil es die noch zu jung sind, das wird ein Duell, die nächste Dekade wird ein Duell Bernal gegen Evenepoel?
Wer weiß, vielleicht, ja, aber ich gehe immer stark davon aus, dass diese Karrieren von Bernal und Evenepoel nicht so lange dauern werden wie die eines Valverde beispielsweise.
Nee, das gehe ich auch nicht von aus. Also Valverde ist jetzt auf eine andere Art und Weise nochmal etwas Besonderes, aber wenn wir jetzt sagen, die nächste Dekade, ich meine, dann ist der Evenepoel 30, also bis 30, also das wäre ja jetzt noch ein überschaubarer Zeitraum für einen Profi. Ich bin gespannt.
Ja, wer weiß, also was da noch passiert.
Klar, wissen tun wir es nicht. Wir spekulationen hier immer rum. Ja, das waren so die diese zwei Veranstaltungen. Bitte entschuldigt mein kleines Husten. Kommen wir dann noch zu ein paar zumindest stattgefundenen Tagesrennen der letzten Tage und zwei Wochen. Mir kommt es ewig vor, dass wir aufgenommen haben, aber sind es nur zwei Wochen. Die Tour du Auvergne. Es wird auch noch der Tag kommen, wo ich mal richtig beschimpft würde für meine französischen Kenntnisse. Drei Tagesetappenrennen in Frankreich, welches ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, 52, um genau zu sein, stattfindet.
Ja, und nachdem Nairo Quintana schon bei der Provence-Rundfahrt alles in Grund und Boden gefahren hat, hat er auch da unter Beweis gestellt, dass ihm dieser Teamwechsel von Movistar in die Mannschaft Akea Samsic richtig, richtig gut getan hat. Hat da vor allem diese Bergankunft am Col d'Ais, kennen wahrscheinlich die meisten von Paris-Nizza, der Hausberg von Nizza, mit 40 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten gewonnen. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja, Simon Clark, Thibaut Pinot noch, Nicolas Roach, also auch da wieder jetzt nicht die ganz unbekannten Namen, Richie Porte auf Platz 15, um mal ein paar noch zu überspringen. Ja, das stimmt wohl mit diesem Wechsel, das scheint ihm in der Tat gut zu bekommen. Ich würde mich anstelle der Movies jetzt immer hinsetzen und denken, mein Gott, was haben wir denn falsch gemacht? Also, weißt du, ich meine, es muss ja nicht unbedingt sein, dass man aktiv was, ne, also, was hätten wir dem Knaben bieten können, dass er bei uns genauso glücklich ist und genau die gleichen Leistungen einfährt? Weil ganz ehrlich, also nach den letzten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren, hätte ich jetzt auf Quintana nicht mehr viel gegeben. Also, ich meine, es ist ja schön, dass er so ein Stimmungsmensch ist, offensichtlich, ne? Aber ich sag mal, nach dem großen oder größten Jahr 2016 ging es ja so bergab. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal sowas wird. Ohne jetzt damit Druck aufbauen zu wollen, dass es was wird. Ne?
Ja, aber das Potenzial war immer da, er muss es nur abrufen. Und dazu braucht er die richtigen Rahmenbedingungen, die er scheinbar bei Movistar nicht vorgefunden hat in der letzten Zeit und sie jetzt in dem neuen Team wieder vorfindet. Also wenn man mal so ein bisschen guckt, er hat da auch seine Wunschfahrer bekommen. Sein kleiner Bruder durfte mit in die Mannschaft. So ein Fahrer wie Diego Rosa oder Vinna Annacona, mit denen er auch sehr gut kann, durften auch mit. Und das war vielleicht bei Movistar auch nicht immer so, dass man ihn in die richtigen Fahrer oder seine Wunschfahrer dazu zur Seite gestellt hat in den Rennen. Also sein kleiner Bruder war in den letzten Jahren dann auch bei einer anderen Mannschaft unter Vertrag.
Ja, aber dann, ich würde mir dann immer wünschen, ich meine, man kann ja Fehler machen, ne? Also ich meine jetzt, dass die Movies da, dass man sagt, okay, wir haben dem Fahrer nicht die Bedingungen geboten, aber ich hoffe, dass sie dann auch die Lehren für die Zukunft daraus ziehen, ne? Also ich meine, da muss man, also mich würde es als nicht, also wäre ich jetzt der Mensch, der bei Movistar da Verantwortung hat, würde ich meinen Leuten, meinen Teamfahrern ja auch sagen, ey, pass mal auf, lernt da auch was draus, ne? Also ich bin gespannt, ob da Lehren draus gezogen werden für die Zukunft und ob man das überhaupt machen kann. Also ich wäre als Movie-Chef gerade ein bisschen angepisst.
Ja, aber es ist ja auch eine neue Situation für Nairo Quintana, der intern ja auch teamintern sich behaupten muss gegen einen wahren Bagi, der auch auf die Kapitänsrolle, die sich für sich beansprucht.
Ja, aber das gab es ja bei Movies auch. Also da war ja jetzt auch nicht immer uneingeschränkt nur derjenige, auf den alles geschaut hat. Ne? Also da gab es ja auch immer noch den Valverde, da gab es, hier sag mal schnell, wie heißt er?
Landa,
genau. Ne, also das unterscheidet ihn, das unterscheidet die Situation ja nicht unbedingt.
Nicht zwingend, aber es ist natürlich erstmal so, dass du in dem anderen Team, im Team Movies, da eine Situation vorgefunden hast, mit denen du schon ein, zwei Jahre erfahren gewesen bist, mit der du dich hast vertraut machen können. Und jetzt ist es halt so, dass vielleicht auch Nairo Quintana nicht einschätzen kann, wie reagiert da die Teamleitung, wenn ich am Anfang der Saison es vielleicht so ein bisschen La Paloma angehen lasse.
Also du meinst Angstantrieb. Angst und Furcht und Schrecken.
Wer weiß.
Wenn's wirkt, und das tut es in dem Fall wohl offensichtlich sehr gut, mal, dann musst du halt wohl die Kettenpeitsche rausholen jedes Mal am Anfang der Saison. Raus mit der Kettenpeitsche. Wir holen die Kettenpeitsche raus. Schönes Haben wir doch direkt mal hier den Sendungstitel. Wir holen die Kettenpeitsche. Ja, also ich bin gespannt. Also ich habe nachher noch, komme an einem bestimmten Punkt nochmal auf Landa Quintana zurück. Merken wir uns da den Punkt mal einfach vor, weil der spielt nachher für mich zumindest bei einem Gedanken noch eine Rolle, den ich mir gemacht habe und der wahrscheinlich irgendwann in dieser ganzen Sendung noch unterkommen wird. Nächstes Rennen gehen wir dann nach Belgien. Eben hast du schon die alte Ausgabe, wo dreimal Quickstep geführt hat, angefügt. Omloop Het Nieuwsblad Gent nach Ninove. Oder so ähnlich ausgesprochen?
Ja, Ninove.
Tagesrennen in Belgien. So ein bisschen auch eines der ersten großen.
Der erste richtige Klassiker im Prinzip ist es immer. Und es ist auch so eine Art Mini-Flandern-Rundfahrt. Also beispielsweise gibt es daher die Mauer von Gerardsbergen, die in dem Rennen jetzt noch an einem entscheidenderen Punkt ist, als beispielsweise es bei der Flandern-Rundfahrt zuletzt der Fall war. Und was ich immer sehr schön an diesem Rennen finde, es wird mit offenem Visier noch gefahren. Also vielleicht ein bisschen anders noch als bei Flandern-Rundfahrt oder Roubaix, wo dann doch eher ein bisschen gepokert wird, weil es da um noch mehr geht.
Ja. Ja, und weil vielleicht auch, ne, also, ja, weil es um mehr geht. Ich glaube, das ist es. Also, und vielleicht, wo man sich auch mal ein bisschen ausprobieren möchte und mal den, vielleicht auch schon mal so Akzente setzen möchte. Und hey, wenn du Omloop Het Nieuwsblad gewonnen hast, dann ist das trotzdem eine große Sache. Aber wenn du es verloren hast, ist es nicht so tragisch. Ich glaube, so muss man das vielleicht dann sehen. Ja, und Jasper Stuyven ist ja jetzt auch kein Unbekannter bei den belgischen Rennen, den verwechsel ich immer wieder, Jasper Stuyven mit, ich weiß nicht, wie der andere heißt, auch ein Belgier, der mal in einem belgischen Meistertrikot irgendeinen großen Klassiker auch gewonnen hat, mit Esther.
Gilbert?
Nee, nicht Gilbert, den kenne ich noch. Damals mit Bohnen in einem Team, im belgischen Meistertrikot.
Der Wolder.
Ja, ich glaube, den meine ich, glaube ich. Frag mich nicht, warum ich die verwechsel.
Stein de Wolde.
Ja, genau, ganz genau. Den meinte ich. Jasper Stuyven de Wolde. Wie auch immer, wurscht. Omloop Het Nieuwsblad geht dieses Jahr an Jasper Stuyven, nicht Stein de Wolde.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stein.
vor noch 2-3 Jahren hätte ich ja noch gesagt, ist vielleicht sogar noch einer der jüngsten im Team, Trek Segafredo. Ich weiß gar nicht mehr, ist das immer noch so ein alter Geriatrie auf Rädern? Nö, hat sich mittlerweile
ein bisschen. Wenn du aber guckst, also dir die Mannschaft jetzt anguckst, von der Struktur her haben sie eine recht gute Mischung gefunden und generell finde ich die buttern da ja etliche Millionen rein in dieses Team, was im letzten Jahr, ja, ein Rohrkrepierer war, also das Team hat nicht die Leistung gebracht, die man erwartet hatte, aber in diesem Jahr ganz anderes Auftreten bei den Rennen, agieren taktisch sehr clever und wissen auch durch Resultate schon zu überzeugen, also die Fahrer, beispielsweise Vincenzo Nibali, der jetzt reingekommen ist ins Team, hat frischen Wind reingebracht, bringt auch schon gute Leistungen und auch beispielsweise, was ich sehr beeindruckend fand, jetzt bei Paris-Nizza, der Weltmeister Mats Pedersen, der ist sich auch nicht zu schade, da als Helfer mal irgendwie 40 Kilometer von vorne auf der Windkante zu fahren. Mhm. Dieses Teamgefüge, das scheint mir da in diesem Jahr sehr gut zu passen bei Trek Segafredo.
Und etwas, was ich da ergänzen möchte, und das klingt irgendwie komisch, aber ich finde, das muss man heutzutage auch mal auch so sagen müssen können, vielleicht und vor allen Dingen wollen, ist halt auch echt so ein sehr, sehr internationales Team, ne? 11 Nationen verteilt in diesem Team oder da mit dabei. Das ist ja auch nicht immer der Fall, ne? Wenn man sonst von den typischen spanischen, italienischen Teams redet. Muss ich mal gucken. Würde mich mal auch interessieren, welches Team so die meisten Nationen hat. Ne? 11 Nationen sind schon viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nationen. Sunweb, die hätte ich jetzt da auch noch sehr weit oben eingeschätzt. Hast du noch ein Team, wo du sagst, das sehr international ist? Education First wahrscheinlich.
Ja, das Team Ineos auch, würde ich sagen.
Gucken wir mal, machen wir es. Wir haben heute nicht so viel Rennen, dann können wir es mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nationen beim Team Education First. Das ist relativ viel. Wen hattest du noch? Team Ineos? 17 gibt es zu schlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Auch nicht, auch ordentlich. Ich hätte gerade einen Iren fast zum Italiener gemacht. 13 Nationen. Ja, also sehr, sehr schön. Grundsätzlich etwas, was ich am Radsport hier liebe. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Jasper Stuyven gewinnt das Omnitent Newsblatt für Trek Segafredo in seiner 75. Auflage.
Muss man an dem Tag aber so auch sagen, wenn wir das Team Trek Segafredo jetzt loben, die Taktik vom Team De König Quickstep ist nicht aufgegangen, da vorne mit De Klerk und Yves Lampaert.
Ja, sie hatten da, also das war ja eine Gruppe relativ kurz vom Ziel noch von irgendwie, wie viel Fahrern müssen? Also ganz 20, die dann nochmal reduziert wurden und ja, irgendwie so gefruchtet hat es nix. Komisch.
Nö, am Ende hat man da alles auf die Karte Yves Lampaert gesetzt, aber im Prinzip weiß man, wenn man mit Jasper Stuyven auf die Zielgeraden kommt, wird es schwierig, den Sieg davon zu tragen, weil der auch gut sprinten kann.
Ja. Ja, ach, man kann, also ich finde auch beruhigend, wenn ich, im letzten Jahr war ja die Dominanz von Quickstep da am Anfang schon fast gruselig gut, dass da, dass auch die mal Fehler machen, werte ich mal einfach als gutes Zeichen, auch für den Radsport.
Und dafür gab es ja am nächsten Tag dann schon die Revanche.
Ja, das finde ich auch das Schöne, dass die sich, man kann ja immer sagen, wir sehen uns morgen wieder und das passiert ja auch dort. Da war nämlich angesagt Kurne, Brüssel, Kurne. 201 Kilometer. Ja, und da gibt es zumindest laut unserem Ablaufplan hier mehrere Sachen zu berichten. Also neue Sportarten werden erfunden und normale Siege ausgefahren.
Ja, also ich dachte, also so 20 Kilometer vor Ziel, bevor dann der Kasper Asgreen weggefahren ist, das wird in einem Sprint entschieden. Und selbst als er weggefahren ist und dann mal einen kleinen Vorsprung hatte, dachte ich nie, dass der durchkommt. Aber was im Vorjahr Bob Jungels gemacht hat, nämlich so ein irres Solo hingelegt, genau das gleiche hat jetzt Kasper Asgreen gemacht.
Ja, zum Vorbild genommen und hinter ihm kam dann Giacomo Nini Solo, Alexander Christoph, Fabio Jakobsen, Jasper Stuyven wieder rein. Und ja, also mehr kann man, ne, ist ein belgischer Klassiker. 1. März ausgefahren. Mehr müssen wir, glaube ich, 2 Wochen später auch nicht sagen. Außer, dass Gianni Moscon noch einen neuen Sport erfunden hat.
Ja,
Radweitwurf.
Der ist nämlich in einem Graben gelandet und hat dann sein eigenes Fahrrad einem anderen Fahrer gegen den Kopf geworfen. Nee, das war nicht sein eigenes Fahrrad, sondern
sagen,
ein Fahrrad von irgendjemandem.
Das wäre einfach, ne? Sein eigenes Rad, machst du aber nicht dein eigenes Rad kaputt. Nee, also es ist an dieser Stelle auch verlinkt unter der Folge. Vielleicht mögt ihr mal reingucken. Ein sehr schönes GIF an der Stelle erzeugt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gab mal, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte so erzählen kann. Es gibt einmal im Jahr eine Single Speed. Nee, kann ich nicht so erzählen. Muss ich ja mal privat erzählen. Auf jeden Fall hat mich die Situation daran erinnert. Er hat einfach ein anderes Rad lag auf seinem drauf, hat er sich genommen, hat es einfach nach links weggeschmissen. Ich glaube, der hat noch nicht mal geguckt. Also ich glaube nicht, dass er dem anderen Fahrer das bewusst an den Schädel gedengelt hat. Aber der hat es einfach nicht interessiert, der hat nicht hingeguckt und hat einfach Fahrrad weggepfeffert. Sehr, sehr schön. Also, aber dafür, also ne, Moscon ist jetzt wirklich keiner, dem ich noch mal eine Bewährungsstrafe geben würde, egal, und wenn er nur auf dem Kaugummi auf die Straße spuckt. Aber jetzt dafür dann, also ich unterstelle ihm da so eine Fahrlässigkeit, noch nicht mal eine Absicht, oder?
Zumal er dann, das war ja noch nicht das Ende vom Lied, sondern danach hat er noch seine Startnummer zerrissen.
Ach so, das hat er auch noch gemacht, das wusste ich nicht.
Nachdem er aus dem Rennen genommen wurde, hat er seine Startnummer abgezogen und die in Einzelteile zerrissen.
Es ist so ein bisschen hat er auch einen Unterhaltungswert, oder? Also es ist so ganz, also ich meine, solange niemand gefährdet, ich meine, ich hätte auch keinen Bock, von ihm ein Fahrrad an den Kopf zu kriegen, ne? Aber so ein Affront terrible hat ja auch, zumindest ist es immer wieder für eine.
Erinnert so ein bisschen an die Szene bei der Tour de France, Carlos Barredo und Rui Costa, die sich mit den Laufrädern auf den Kopf eingeschlagen
haben. Ja, genau. Ja, das war ja schon Slapstick. Ganz übelster Slapstick. Ja, also, aber irgendwann muss man sich an Moscons Stelle auch mal fragen, wie alt ist eigentlich Gianni Moscon? Macht er es noch lange oder versucht er jetzt noch mal ein bisschen Popularität auf seine alten Tage rauszuholen?
Er ist noch ein relativ junger Fahrer, hä?
Ja, schön. Also, ist der Ruf jetzt ruiniert? Fein. Also, ich dachte mir, okay, ne? Aber da haben wir noch einiges vor uns mit ihm, mit dem Knaben. Schön, 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 schön. Gianni Moscon. Ich bin gespannt. Vielleicht, das hebe ich mir mal auf das Thema. Ich notiere hier nochmal kurz einen Punkt. Weil wir werden ja mit Sicherheit nochmal Absagerennen und so weiter einen Punkt auf unserer Liste haben, wo es um ein wenig den Virus auch geht. Gut, dann war das Kurne Brüssel-Kurne. Und dann gilt es nur noch kurz, vielleicht ist das auch so ein bisschen schon der Übergang zum sonstigen Themenblock, die UAE-Rundfahrt, die ja dann am Ende, man muss sagen, einfach abgebrochen wurde. Abgesagt, abgebrochen, für beendet erklärt oder Schluss war's damit, um es so zu sagen.
Ja, mittendrin abgebrochen, also diese ersten Etappen. Mal kurz durchzugehen. War sehr gut besetzt auch die Rundfahrt, vor allem was so das Sprinterfeld angeht, sehr, sehr hochklassig. Es war auch gleichzeitig das Comeback von Chris Froome und da hat man gesehen, dass es für ihn dann doch noch ein sehr, sehr weiter Weg zurück ist, weil er ja da bei weitem nicht an alte Leistungsstärke anknüpfen konnte und froh war, dass er jetzt im Peloton erstmal ein bisschen mitgerollt ist. Erfreulich aus deutscher Sicht die erste Etappe. Gewonnen von Pascal Ackermann zu Dubai Silicon Oasis. Also das spielt nicht die Band, sondern
die gibt's nicht mehr, die haben sich aufgelöst, es streuen nicht noch Salz in die Wunden. An dieser Stelle liebe Grüße an Stefan. Das Angebot meiner Frau steht noch, sobald die Karten für London Wembley Arena raus sind, darf ich mir eine kaufen und ich hoffe immer noch, wir fahren dann zusammen hin. So, kurzer Einwurf meinerseits. Wenn du schon sagst,
da ist wahrscheinlich einfach so eine Oase oder mal eine Oase, denke ich mal, gewesen. Also
ja. Liegt nah.
Also diesen ersten Sprinter hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass Pascal Ackermann den gewinnt vor Caleb Ewan, denn im Grunde wegen also schon recht prominente Leute, die er geschlagen hat. Dann Etappe 2, Hatterdam, kennen auch viele Radsportfans jetzt schon aus den letzten Jahren. Da geht es am Ende so ein ganz steiles Ding hoch, gewonnen von Caleb Ewan, der dann vorher auch schon erfolgreich war, erfreulich aus deutscher Sicht. 5. Platz für Rick Zabel. Und ja, dann gab es diese Bergankunft zweimal, unterbrochen von einer Sprinteretappe noch, nämlich am Jebel Hafet. Und bei der ersten Ankunft war das schon sehr, sehr deutlich, wie Adam Yates da gewonnen hat, die Konkurrenz mit einer Minute Vorsprung fast schon deklassiert. Und ja, zwischendrin...
Aber man muss ja auch erwähnen, Pogacar auch wieder mit dabei, ne? Also auch ein Name, der letztes Jahr mal aufgekommen ist. Und sich überlegt hat, das mache ich dieses Jahr wieder, was ich letztes Jahr gemacht habe.
Auf jeden Fall, ja. Und ja, gut, haben viele so ein bisschen spekuliert, auf dieser ersten Bergankunft ist er vielleicht ein bisschen zu spät losgefahren, weil der ist nicht gleich hinterher jetzt hergefahren, sondern mit einer Verzögerung losgefahren. Und hätte es aber auch so, glaube ich, nicht mehr geschafft, da ranzukommen. Und dann dazwischen diese Etappe, ganz lustige Geschichte, vom Zabel Park nach Dubai City Walk. Und da hat dann der Rick Zabel auch sowas gepostet. Schön, dass ihr mich, dass ihr was nach mir benannt habt, aber ihr habt ein E zu viel da drin.
Ja, unser Podcast-Kollege, wobei ich ja, sind nicht Kollegen, also er hat ja da schon auch, ja, sag ich mal, ein paar Hörer mehr wahrscheinlich als wir. Das wäre vermessen, uns als Kollegen da, glaube ich, zu bezeichnen. Aber dafür machen wir es ja schon länger. So. An dem Tag Dylan Groenewegen vor Fernando Gaviria und da auch wieder Pascal Ackermann auf Platz 3 bei dieser Sprintankunft.
Und dann noch die zweite Bergankunft, Jebel Hafet an dem Tag, so ein bisschen die Revanche von Pogacar, beziehungsweise hätte Luzenko gewinnen müssen, aber er hat es einfach in der letzten Kurve verspielt, weil er da Pogacar die Bahn nicht zugemacht hat. Also wäre er einfach ein Stückchen weiter außen gefahren, hätte er wäre Pogacar dann nie mehr vorbeigekommen und er hat da sogar so ein bisschen so einen Zabel gemacht, hat nämlich da schon angefangen zu jubeln und hat dann nicht bemerkt, dass noch einer vorbeigefahren ist.
Ist das schon als geflügeltes Wort so anerkannt, den Zabel machen? Also nach dem Mailand Sanremo damals?
Kreisen schon, ja, genau.
Es ist nicht mehr so lustig, wenn man solche Sprüche dann fallen lässt. Und also ich glaube, ich bei mir bei der Arbeit, da würden, glaube ich, 50% der Leute es verstehen. Aber wenn du so im Freundeskreis sowas sagen würdest, guckst du nur verständnislose Gesichter. Ja, und damit war Adam Yates, der sich zumindest an dem einen Tag so einen großen Vorsprung erarbeitet hat vor Pogacar, dass er in Gesamtwertung nach Etappe Nummer 5 auf Platz 1, mein Gott, wie schwer, lag, hat er sich die Gesamtwertung einfach mal geholt, weil Etappe 6 und 7 hat man dann, ja, einfach mal gecancelt, ne, oder canceln müssen, oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt dachte ich noch, das war ja Ende Februar, also vor gut 2 Wochen, dachte man noch, ja, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben und. Aber jetzt so im Nachhinein gesagt, sind die dort, also die Organisatoren, viel weitsichtiger gewesen, als es vielleicht noch manche Fußballvereine in Deutschland, Europa oder sonst wo waren und haben das Ding dann rausgenommen. Und ich glaube, es war dann auch ein Fahrer zumindest, um das jetzt mal direkt vielleicht in das zum Themenblock Sonstiges überzugehen. Ein Fahrer, der da auch positiv getestet war dann schon, ne? Oder ein Betreuer oder zumindest einer im...
Das waren zwei Betreuer ursprünglich vom UAE-Team und dann hieß es danach, irgendwann nach ein paar Tagen, es sind auch Fahrer betroffen, was sich jetzt herausgestellt hat von den Fahrern, namentlich bekannt Fernando Gaviria, der sich jetzt dann auch gemeldet hat dazu und ja gut, der ist jetzt da halt in Behandlung seit einem gewissen Zeitraum, hat aber gesagt, ihm geht es jetzt dementsprechend gut und hat sich bedankt beim Team für die Unterstützung. Das Doofe an der Geschichte nur, oder ja, ist halt blöd, einige Teams waren sind bis jetzt noch in diesem Hotel da im Nahen Osten immer noch in Quarantäne. Und
ach, die sitzen immer noch da, das habe ich gar nicht mitgekriegt, also das wusste ich jetzt nicht.
Ja, und ich glaube, heute stand Donnerstag, durften wieder ein paar nach Hause, ich glaube von Gazprom Rusvelo, weil auf diesem, also es war eigentlich immer dasselbe Hotel, was die Fahrer hatten, aber auf dieser einen Etage waren wohl Gazprom Rusvelo, UAE und Groupama FDJ untergebracht. Und ja, die wurden dann halt, es durften dann schon Fahrer sofort wieder abreisen und dann gab es halt noch ein extra Hotel für die ganzen Journalisten und da war es dann auch so, dass dann erst nach ein paar Tagen die Leute abreisen durften und bei den Fahrern, ja, also beispielsweise Davide Formolo von UAE oder auch die Groupama FDJ-Fahrer wie Arnaud Demar, die saßen da immer noch im Hotel fest und haben dann auch erst nach, glaube 5, 6 Tagen überhaupt mal eine Rolle aufs Zimmer bekommen, dass sie überhaupt irgendwie was machen konnten. Also die dürfen halt auch, ich glaube, ihr Zimmer gar nicht verlassen.
Boah. Das war doch, also schon ein bisschen Lagerkoller, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Also würde ich jetzt so nach 2 Wochen auf dem Hotelzimmer. Ich meine, das sind ja auch alles, das klingt jetzt blöd, aber irgendwie so hochgezüchtete Rennmaschinen, blöd gesagt, ne? Also,
ja, die können halt momentan nichts anderes machen, als jeden Tag auf der Rolle zu fahren.
Ja.
Und versuchen irgendwie da die Zeit totzuschlagen. Aber soweit ich das jetzt auch von den meisten, also ich folge da auch vielen von auf Instagram gesehen habe, ist dann doch die Versorgung, wie man sich um die Leute da in dem Hotel kümmert, sehr, sehr gut, nachdem es anfänglich doch da gewisse Schwierigkeiten gab, was auch die Kommunikation von irgendwelchen Nachrichten anging. Also die Leute wussten zuerst gar nicht, was los ist und mussten dann ewig ausharren und von so einer australischen Journalistin, die hat dann auch geschrieben, habe ich irgendwo gelesen, dass sie dann Essen bekommen hat zuerst vor das Hotelzimmer, aber dieses Essen, damit konnte sie halt nichts anfangen, weil sie kein Gluten verträgt und da musste sie irgendwie einen halben oder einen ganzen Tag auf Essen verzichten. Also recht katastrophale Zustände am Anfang, aber mittlerweile soll es sich verbessert haben.
Okay. Ja, also jetzt mal so 2 Wochen auf dem Hotelzimmer liegen. Ich meine, zumindest weißt du danach in der ganz, ganz, ganz sicher, ob du mit dem Teamkollegen klarkommst oder nicht.
Das ist richtig, aber es ist natürlich auch der Grund dafür, dass viele Teams den Rennbetrieb momentan eingestellt haben, also beispielsweise Team Ineos, Team Mitchelton Scott, um jetzt nur mal zwei zu nennen, die gar keine Fahrer mehr momentan zu irgendwelchen Rennen schicken, weil das einfach logistisch ein Problem ist, dass du einfach ein Drittel, also wenn du mal ein normales World Tour Team durchdenkst, hast du ja zwischen 25 und 30 Fahrer im Kader. Und wenn du dann einfach mal ein Drittel deines Fahrerkaders irgendwo für 14 Tage oder drei Wochen nicht zur Verfügung hast, dann hast du halt ein Problem als Team. Dann kannst du gar nicht mehr richtig agieren, zumal auch das ganze Material und die Mechaniker da in der Regel betroffen sind, die dann natürlich da auch irgendwo festsitzen und
die Fahrer, ne, wenn die Fahrer mal zwei Wochen nicht fahren können, die werden nach dem, ich sag mal so, die fahren eine Woche da in den Emiraten, dann fahren sie eine Woche nach Hause, trainieren da, aber die Mechaniker sind ja auch dann, die sind ja in dieser Woche nicht, dass sie irgendwie die Füße hochlegen, sondern die sind entweder mit Nachschub heranschaffen oder mit neuen Rennen beschäftigt, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Teilzeitjob.
Genau, ja. Und das war jetzt auch das große Bedenken vor Paris-Nizza. Wie wird das gehandhabt? Also ab wann wird ein Fahrer sozusagen aus dem Rennen genommen? Wann wird das Rennen gestoppt? Ist das schon so, wenn nur ein Fahrer irgendwie erkältet ist, dass man dann sofort sagt, okay, wir müssen jetzt hier alle unter Quarantäne stellen? Oder wartet man dann wirklich ab? Aber wenn es dann halt einen Fahrer betroffen hat, dann ist natürlich das Kind schon im Brunnen gefallen. Und zu dem Thema kann ich empfehlen, bei Cycling News gab es neulich in dem Podcast ein längeres Interview auch mit Jonathan Waters, der genau das alles angeführt hat, weswegen auch sein Team erwägt hatte, da jetzt erstmal keine Rennen mehr zu fahren, weil man einfach Angst davor hatte, dass ein Großteil des Teams, des Staffs irgendwo festsitzt und man nicht mehr handlungsfähig ist.
Ja. Also, ne, ist halt, also, klingt jetzt blöd, ist halt jetzt einfach zu sagen, ist halt jetzt so, ne? Aber selbst wenn das, man darf es halt nicht auch losgelöst. Also diese Fahrer, die sind ja, für die wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Lebensgefahr ausgehen, nur von diesem Virus auch, ne? Das geht auch einfach darum, möglichst schnell alles unter Kontrolle zu bringen, ne? Weil es gibt ja genug Leute, die es gefährlich ist.
In dem Zusammenhang auch Patrick Lefebvre, der ja da relativ schwere Anschuldigungen auch schon getan hat. Der hat nämlich gesagt, dass es im Peloton also schon Leute gibt, die da mit dem Virus mitfahren, aber einige Teams ein doppeltes Spiel spielen und aus Angst davor, dass sie halt da größere Konsequenzen zu befürchten hätten, diese Fahrer nicht offenlegen. Und da ist es natürlich so, bei einem Profisportler oder auch bei ganz normalen Menschen kann es natürlich so sein, dass derjenige überhaupt gar keine Symptome zeigt, aber trotzdem das Virus hat.
Naja, ich meine, Patrick Lefebvre hat einfach Angst, ne? Der gehört mit seinem Alter zur Hochrisikogruppe. Das muss man einfach, ne? Dem geht der Arsch auf Grund, der ist dem Patrick. Obwohl er hat wahrscheinlich Zugriff zu Medizin, die du sonst nur für irgendwelche, weiß nicht, Weltraumforschung brauchst oder sowas. Ja, ach, alles ein trauriges Schicksal, alles traurig. Aber wie ich eben schon befürchte, ich befürchte irgendwie, ohne schwarz sehen zu wollen, dass das nicht das erste und letzte Mal ist, dass wir in unserer Generation sowas erleben werden. Muss man jetzt irgendwie mit umgehen lernen, ne? Also wenn jetzt der Radsport einfach mal ruht, ich meine, es gibt ja, wie eben auch schon mal angedeutet, ne, mehrere Sportarten, die jetzt im Moment darüber nachdenken, ne, Fußball-Bundesliga jetzt vielleicht als in Deutschland der prominenteste Vertreter, wird so eine Saison jetzt ausgesetzt, wird sie für beendet erklärt, annulliert man einfach und sagt, die Saison gab es nicht und startet im neuen Jahr wieder. Gibt es ja wohl auch, wenn ich das mitgekriegt habe, verschiedenste Überlegungen.
Also was man noch erwähnt haben, sind ja jetzt diese ganzen Rennen jetzt schon abgesagt worden. Also diese ganze italienische Frühjahrskampagne, Tirreno Adriatico, Strade Bianco und auch Mailand Sanremo, wurde natürlich jetzt aufgrund der massiven Infizierung in Italien abgesagt. Und da überlegt man jetzt, diese Rennen am Ende des Jahres an den Rennkalender dran zu hängen, also sprich die im Oktober dann auszutragen.
Finde ich eigentlich eine charmante Idee.
Ich auch vom Grundprinzip her, aber muss man natürlich gucken, was man auf den ersten Blick so gar nicht bedenkt, dass da vielleicht irgendwie in einer Ortschaft, wo man durchfährt, vielleicht schon irgendwie ein anderes Fest so ist und ob das denn überhaupt logistisch möglich ist.
Klar, ne? Also wie viel, ich habe mir jetzt mal den UCI-Kalender aufgemacht, wie viele Rennen sind jetzt schon abgesagt worden? Ne, du hast eben aufgezählt, Strade Bianche, Tirreno, Mailand, Sanremo, Vuelta, Catalunya, Brügge Panne, E3 Bing Bang, Genfer Welgen. Wie viel waren das jetzt? 7, 8? Ne, jetzt mal von den ganz Großen nur gesprochen. Klar, wenn die nicht alle 8 stattfinden, aber stell dir doch mal vor, so ein Mailand, Sanremo 2 Wochen nach der Lombardei-Rundfahrt. Also kann ich mir so jetzt so als Veranstaltung wunderbar vorstellen. Oder auch meinetwegen eine Woche vorher oder so, irgendwie sowas. Oder auch Strade Bianchi im Oktober. Was kann ja auch wundern.
Also, die Rennen passen da alle wunderbar auch rein.
Ne, also würde ich jetzt mal so, und jetzt mal unter uns, also irgendein kleines Dorf in der Toskana, wo die Strade Bianchi im Frühjahr durchfährt, was sollen die denn für ein Fest haben, dass die nicht mal 2 Stunden die Straße freiräumen können und da das Ding abfeiern, wie es geht nicht mehr. Also ich habe daran anschließend vielleicht der Gedanke, der auch ne, von dir schon so geäußert wurde und im Dokument steht, was ist mit dem Giro, steht der Giro auf der Kippe. Ich versuche dem Ganzen ja irgendwie noch so bei allem Schlechten das Positivste abzugewinnen. Ne? Und da war heute so ein bisschen auch mit dem Arbeitskollegen das Gespräch. Okay, ist jetzt so, müssen wir versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen. Was bedeutet es für Olympia, was ich finde noch total wenig irgendwie debattiert oder besprochen wurde? Ne, so in den, ne, wir sprechen alle über Fußball, wir sprechen jetzt hier natürlich über Radsport, wir sprechen über eine Champions League, über Fußball, aber dass jetzt mal eine Veranstaltung nur alle 4 Jahre stattfindet und wo unfassbare Mengen Geld dran hängen, so ein Olympia vielleicht gefährdet ist, das finde ich viel, also dass das so gar nicht auf der Agenda ist oder vielleicht lebe ich auch in der Filterbubble.
Naja, seitens der Organisation wird gesagt, es ist keine Option, das abzusagen.
Ja gut, ne, ist keine Option, das finde ich eine Aussage, die kann man mal kurz belächeln und dann aber auch sagen, so jetzt, ja, hab ich jetzt gesagt, aber jetzt, ne, jetzt noch mal im Ernst. Natürlich ist alles eine Option, finde ich. Ne? Also man muss ja über alles jetzt im Moment nachdenken. Es gibt ja keine Blaupause, die man rausholt.
Wobei, wenn man das positiv sieht jetzt beim Giro d'Italia, ist es ja jetzt so, wenn wir da mal ein bisschen in die Zukunft gucken, dass die ersten 3 Etappen in Ungarn stattfinden, womit man ein bisschen Zeit vielleicht gewinnen würde. Und ich heute auch wieder deine Aussage von Mauro Venier irgendwo bei Twitter gelesen habe, der gesagt hat, dass er sich auch vorstellen könnte, dass der Giro verlegt wird. Also, dass man einfach mit vielleicht dem ganzen Grand Tour Kalender ein Stückchen weiter nach hinten rückt und das Ganze dann einfach wann anders stattfindet. Aber natürlich auch, also jetzt mich persönlich betreffend, ja, überlege ich mir das natürlich jetzt auch 3-mal, ob ich dann irgendwo da im Mai hinfahre. Mhm.
So, gehen wir jetzt mal von dem, ich hatte einen ganz anderen Gedanken und da wollte noch einen Schritt weiter schon. Gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus, wir möchten es nicht, aber Giro wird abgesagt. So, Tour findet statt. In Spanien, ne, also jeder Profi, der jetzt so langsam sich seinen Rennkalender zusammenklickt und man sich langsam überlegt, okay, der Giro wird abgesagt, ich fahre die Tour und ich fahre die Vuelta. Stell dir mal vor, dass das doch auch mal das sein könnte, ungewollt oder ohne, dass irgendjemand was dafür kann, was wir uns echt schon lange mal gewünscht haben. Und zwar alle die starken Fahrer bei einer Grand Tour gemeinsam gegeneinander am Start.
Klar, für die Fans hätte es auch Vorteile.
Das war heute so, irgendwie kam mir so der Gedanke beim, ne, so drüber nach. Stell dir mal vor, warum auch immer, die Tour wird noch abgesagt. Stell dir mal vor, wir hätten das erste Mal seit, was weiß ich, vielleicht in der Geschichte des Radsports, dass wir alle Aspiranten auf einer Grand Tour bei einer Rundfahrt gemeinsam am Start haben und dann ist es die Vuelta.
Oder die Deutschlandtour.
Ja, oder Deutschlandtour, schön. Chris Froome gegen Richie Porte und Nibali. Quintana, Bernal und Recco van der hier, ne? Nee, wollen wir die Kirche im Dorf lassen oder den Sangria in Spanien? Stell dir das mal vor. Also ich sehe das jetzt bei allem Negativen und ich möchte nicht, dass das so kommt. Aber so ein kleines Blümchen ist mit meinem Herzen da schon aufgegangen, als ich gedacht habe, das könnte kommen.
Ja, aber die Frage ist also, Italien ist ja jetzt die eine Sache, worüber wir jetzt gesprochen haben, aber diese ganzen belgischen Klassiker, da wird es natürlich dann schwierig, da irgendwo einen Nachholtermin A zu finden, weil diese Region in Belgien natürlich viel dichter besiedelt ist und B auch, ja, es ist einfach schwierig, das zu organisieren. Und Aha. wir haben jetzt erstmal diese Gent-Wevelgem, E3, Binkbank etc. abgesagt. Und es soll jetzt offenbar Stand Donnerstagabend noch ein kleines Hintertürchen geben, wovon ich nicht ausgehe, dass es irgendwie stattfindet. Aber Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix sind ja auch dann unmittelbar Anfang April. Und da weiß man halt auch noch jetzt momentan nicht, wie es mit diesem Rennen aussieht. Also Paris-Nizza in Frankreich finden ja noch Rennen statt, aber wohlgemerkt auch offiziell unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss der Zuschauer, weil du kannst ja nicht kontrollieren, man sieht es ja jetzt auch bei Paris-Nizza, dass da nicht doch irgendwo Leute an der Strecke stehen und ja, also da weiß man jetzt noch gar nicht, wie das vonstatten gehen soll, beziehungsweise wie es da einen Platz noch im Rennkalender geben könnte und man stelle sich vor, an dem Tag, an dem Paris-Roubaix wäre, es würde wirklich regnen und es würde ausfallen.
Ja, das mit dem Regen wäre dein Problem. Also im Sinne von, das möchtest du ja haben, das möchte ich ja nicht haben.
Das könnte man auch gut in den November dann vielleicht legen, hätte man vielleicht
eine höhere. Dann hättest du mehr Regensicherheit, ja? Ach, nee, ich will nicht, dass es da regnet. Ja, und ich habe mir gerade mal hier durch Zufall so eine Liste aufgerufen, ne? Und wenn man sich mal die Zahlen so anschaut, wie viel Fälle es gibt, ohne dass wir jetzt hier auch in irgendeiner Art und Weise eine Kompetenz hätten. In Deutschland sind ja 3 Menschen dran gestorben, wo jetzt alles in Frankreich sind 48 Menschen schon dran gestorben.
In Italien neulich an einem Tag alleine 103.
Ja, 827, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich meine, da, wenn ich mir vorstelle, dass in Italien jetzt mittlerweile 800 Menschen angestorben sind, dann ist der ganze Scheiß-Radsport oder so auch echt unwichtig. Insofern sollen sie alle Rennen absagen, wenn es dadurch nur vielleicht einen Todesfall weniger gibt. Das muss man einfach mal auch so.
Aber ich glaube, momentan habe ich gelesen, in China geht die Zahl der Infizierten schon wieder zurück.
Ja, ich habe hier so eine Grafik, die scheint ganz interessant zu sein, dass recovered, also die Leute, die sozusagen, es ist hier confirmed, aber es ist keine richtige Zeitachse, also insofern, was ich hier jetzt auch sehe. Also es scheint eine sehr interessante Date zu, ist eine Seite, da müsste ich mal einfach, ich schicke dir mal einen Link, dann kannst du ja auch mal drauf gucken. Bloß ich glaube, da müsste ich mich näher mit beschäftigen, um all die Daten richtig zu interpretieren. Insofern.
Es ist auch immer die Frage, wie sowas erfasst wird und was erfasst wird. Also ja, ich traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Ja, und du bist ein Journalist, nicht ich. Insofern. dir glaube ich dann auch nicht mit deinen hier der Journalisten und so. Schick dir trotzdem mal den Link. Dann kannst du es nochmal zurecht fälschen. Da wir bei dem Stand, dann vielleicht noch, ja. Nochmal ein besonders trauriger Fall, traurige Geschichte, und zwar von völlig überraschend der jüngste Sportdirektor, der einen Tour de France-Sieger hervorgeführt hat. Vielleicht ist das richtigste Wort, ich weiß es nicht genau, was das richtige Wort ist. Aber ist von uns gegangen, ne? Also völlig überraschend. Nicolas Portal, gestorben. Herzversagen war es, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Und ja, also
weiß nicht, fehlt mir, kann, ist so etwas, ne, also der Knabe war 5 Jahre jünger als ich, also das geht nicht, also das ist auch gegen die Regeln irgendwie. Also hat mich jetzt so persönlich irgendwie so auch irgendwie mitgenommen, muss ich sagen. Also ohne jetzt irgendeine besondere Beziehung zu den Menschen gehabt zu haben, ne, also klar, Namen schon mal gehört, war bei Team Sky dann als Fahrer unterwegs, Gestepania, Sportdirektor, aber ich denke mir immer, der war jünger als ich und ist jetzt nicht irgendwie bei einem Verkehrsunfall, sondern einfach so tot umgefallen.
Oder nicht wieder aufgewacht. Auch Frau und Kinder.
Ja, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, also da hört ja schon mal alles auf bei mir. Ja, kann man eigentlich allen nur sagen,
gutes. Und er war ja im Prinzip so der Lenker dieser Mannschaft, also wenn man mal im Vordergrund zwar immer Dave Brailsford sieht, aber er war sozusagen seine rechte Hand, war derjenige, der direkt mit den Fahrern zusammen gearbeitet hat und der auch bei den Fahrern, also selbst Fahrer, die lange nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet haben, haben gesagt, was es, was er für sie bedeutet hat und was das für ein toller Mensch gewesen sein muss.
Ja, also, ne, die, ja, ich kann da gar nicht so viel mehr zu sagen, weil ich finde sowas immer schrecklich. Junger Mensch aus dem Leben, was heißt junger Mensch? 40 ist jetzt auch kein junger Mensch mehr, das ist kein Teenager, aber nichtsdestotrotz ist irgendjemand, ist jemand, den man zumindestens, wo man so sagt, der hätte noch ein paar Jahre, irgendwie hätte er noch ein paar Jahre verdient gehabt. Insofern. Vielleicht, ich denke mir bei sowas auch immer, vielleicht fordert der Leistungs- und Hochleistungssport dann doch mehr von uns Menschen, als wir uns, als wir da manchmal irgendwie so uns das selber zugeben wollen, ne? Oder das.
Und sehr traurig auch, also wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, das ist jetzt aus dem Team Castepagne, der Tour de France 2006, nach Isaac Galvez, der zweite Fahrer, der von denen verstorben ist. Also der Isaac Galvez, der hat sich ja bei einem Sturz das Genick gebrochen und ja, Nicolas Portal ist jetzt so von dann gegangen.
So, wie kriegen wir die Kurve? Wir sind jetzt hier eigentlich, wir sind ja eigentlich in einer Unterhaltungsmatinee. Deswegen müssen wir irgendwie hier noch Euskartel kommt zurück, hip, hurra.
Bei der Tour de France 2006 waren ein Team, was da vorne mitgemischt hat oder was ja für viele Radsportfans jahrelang das Zuschauerbild geprägt hat, waren diese orangenen Trikots und die sind jetzt zurück im Radsport, was mich sehr, sehr gefreut hat, dass ja dieses Kultteam wieder zurückkehrt, Euskadi, diese Fundation, die Euskadi-Stiftung übernehmen und sich für 4 Jahre da jetzt in der zweiten Liga eingekauft haben.
Ja, also kann ich nur so unterstreichen. Irgendwie, also hat man, ich habe es damals auch gar nicht so richtig verstanden oder nicht wahrhaben wollen, dass es auf einmal wechselt. Das sind jetzt nie irgendwelche, also die haben immer mal hier einen Akzent gesetzt und da einen Akzent gesetzt. Da hat man nie erwartet, dass sie die Tour gewinnen, aber irgendwie waren die immer präsent und auch aufgrund der, ich sag mal, der Kontinuität in ihrem Trikot und ihren Farben und allem Wiedererkennungswert bis zum geht nicht mehr. Das, was ich eben beim Team Sunweb zum Beispiel gesagt habe, ne, die jetzt auch ja schon längere Zeit ein sehr prägnantes Trikot haben und Farbe haben. Und das haben die Euskartel-Fahrer auch immer gehabt. Und ja, so regional verwurzelte Sachen sagen mir auch immer zu. Ne? Also die Nation als Begriff kann ich nicht so viel mit anfangen, aber so lokales, regionales, dann schon eher. Und kann ich auch nur sagen, freut mich. Also gut, da war wieder so ein Pin auf die Landkarte des Radsports zu setzen und dass die wieder da sind.
Das Baskenland ist ja auch auf der Welt ziemlich die radsportbegeisterte Region. Ich finde auch die neuen Trikots von denen sehr gelungen. Also auf deren Twitter-Kanal gibt es so einige Fotos von den jetzt neuen Trikots, wie die denn aussehen werden, mit dem Orange, aber auch mit so einem dezenten weißen Schriftzug. Finde ich sehr gut.
Ja, da hast du wohl recht. Also, aber die werden jetzt in der zweiten Liga erstmal starten, das habe ich eben richtig mitbekommen, ne? Richtig verstanden.
Genau, die übernehmen dieses B-Team, also dieses Pro-Kontinental-Team sozusagen, wo auch im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, was bei der Mannschaft, aber naja, egal, und steigen da erstmal ein, aber für 4 Jahre haben die sich auf jeden Fall schon mal verpflichtet.
Schön, schön. Gute Neuigkeiten mal, ausnahmsweise. Gute Neuigkeiten. Apropos schlechte Neuweichkeiten, ja, mein Pro-Cycling-Team, ich bin immer noch nicht wieder eingestiegen. Mir fehlt im Moment einfach die Zeit. Diese Woche 2 Sendungen und hier Krankenfälle und so weiter. Wo bin ich denn im Moment? Ach, dafür bin ich ja mit Platz 10 noch ganz gut. Da hat es der andere mehr zerrissen. Aber wir sind auf 46 was ist denn da los? Ich glaube,
ja, es kommen immer noch Leute dazu, also es reißt nicht ab, hört nicht auf. Aber was ich aus meiner Sicht erzählen kann, ich habe jetzt vor Paris-Nizza ein paar Transfers getätigt, die auch ja schon sehr gut gegriffen haben. Also ich habe beispielsweise einen Tadej Pogacar, wo ich gesehen habe, dass der in Quarantäne sitzt. Den habe ich dann natürlich verkauft, weil dessen Marktwert in den Boden fällt. habe ich dann auch einen guten Gewinn mit erzielt. Dafür habe ich mir dann aber einen Maximilian Schachmann gekauft.
Na, dessen, du Glücksschwein.
mit dem ich jetzt innerhalb von 4 Tagen schon 11.000 Euro Gewinn gemacht habe. Und auch Nils Pullet hat mir auch schon 4.000 Euro Gewinn eingebracht, den ich jetzt so strategisch für die Klassiker, für die Klassiker-Kampagne da eingekauft habe. Also wenn ich so meine Gewinn-Verlust-Bilanz angucke, der Fahrer, der mir bislang am meisten Gewinn erwirtschaftet hat, Remco Evenepoel mit 81.000 und der am wenigsten gebracht hat. Also ich habe keinen, der Verlust gemacht hat.
Alejandro Valverde hat 39.000 Verlust gemacht? Was ist denn da los?
Ja, aber den ja keine, keine Resultate eingebracht bislang, würde ich sagen.
Ja, aber
bei mir war es halt derjenige, der am wenigsten Gewinn gemacht hat, Pascal Enkhorn, 314 Euro Gewinn.
49.000 Euro, Valverde, du Pfeife. Und Sam Bennett, der Prügler, den habe ich auch in meinem, der hat wenigstens noch Plus gemacht. Viviani, auch so eine Flachpfeife hier. Naja, ich würde mich da, irgendwie muss ich mich da wieder reindenken. Aber der Rennkalender ist auch so durcheinander. Also das macht es mir auch nicht einfacher, dass ich mich hier, ich habe jetzt auch einfach mal wahllos ein paar Fahrer verkauft, damit ich ein bisschen Cash habe. dafür kriege ich bestimmt nicht den, den ich jetzt kaufen wollte. Gucken wir mal. Antonio, nehmen wir ihn noch einen verkaufen. Na, wem soll ich hier verkloppen? Sag mal, jetzt hast du schon 1 und 6.
Ich weiß nicht, 3.
Ja, verkauft. Remco Evenepoel, weg mit dir. Nee, war nur ein Scherz, hab einen anderen verkauft. Ich kaufe jetzt einfach mal. Man muss aber ein bisschen spontan hier sein. Hoffentlich reicht das Geld jetzt dafür. Ja, reicht.
Aber es gibt, also es gibt so in unserer Liga ein breit gefächertes Mittelfeld von Marktwert von 5,3 Millionen, sage ich jetzt mal, bis zu Platz 5,673 Millionen. Unser Spitzenreiter ist ein bisschen enteilt mit 6,3 Millionen, aber der hat heute 585 Euro Minus gemacht. Das macht mich dann schon wieder optimistisch.
Ja, aber wer ist denn Denchik 2001? Also ich möchte ein bisschen Macht haben eigentlich, merke ich gerade. Also ich habe sogar so Allmachtsfantasien. Ich möchte so Leute, die sich nicht gemeldet haben, rauswerfen können. Kann man das?
Könnte ich vielleicht gucken, ob das funktioniert in unserer Liga.
Nein, gib mir sowas nicht, gib mir nicht solche Tools. Hinterher mache ich es noch. Wir machen ja,
also ich bin ja der Administrator der Liga, also da habe ich bestimmt irgendwie solche Rechte. Muss ich nur rausfinden, wie das geht.
Ja. Nee, wir machen das ja am Ende so. Wir haben ja das, weiß ja nicht, ob das nur für Hörer gilt, natürlich das Gewinnspiel. Ne? Und ich werde einfach am Ende so, aber ich kann es ja auch gar nicht nachprüfen, fällt mir gerade mal auf, wer ist. Oder sind da, gibt es da so Kontaktdaten? Du als Admin. Mm-mm. Nee, ja, dann.
Nee, kann ich auch nicht sehen.
Ja, dann stehen wir mit unserem Gewinnspiel auch blöd da, ne? Also ich mach das dann einfach vielleicht, ja, gucken, wenn wir schon eine Lösung für finden. Ich glaube, ich mach das dann so, dass jeder. Ah nee, da melden sich ja Hörer. Ach, das ist ja alles doof. Fällt mir gerade auf. Ich habe das nicht durchdacht. Vielleicht kann einer der von den Leuten, die mitspielen, mir mal eine Idee geben, wie wir das lösen können, das Problem.
Das wäre gut zu wissen.
Ansonsten würde ich das, glaube ich, so machen, dass ich in der letzten Folge es einfach, dass wir es aus Spaß und der Freude machen, dass wir die 3 Siege unter all denen verteilen, also so zufallsmäßig verteilen, die sich zwischen der Folge A und Folge B dann einfach melden mit E-Mail und Adresse. Weiß ich aber immer noch nicht, ob die wirklich in der, dann verlosen wir es einfach irgendwie. Ach, irgendwie werden wir schon kriegen. So, ja. Irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Ich wiederhole nochmal, in circa 10 Tagen fliegst du in Urlaub, oder?
Ja, Stand jetzt.
Ja, Stand jetzt. Das ist, wie viel ist in der Sendung heute? Stand jetzt, fliegst du in 10 Tagen in Urlaub. Wer mit dir ein Kaltgetränk nehmen will oder den einen oder anderen Kilometer abspulen will im schönen Spanien auf Mallorca, der möge sich gerne melden. Ja, und ansonsten müssen wir mal gucken, wann wir wieder senden können, wann es sich wieder lohnt zu senden. Vielleicht nochmal vor dem Urlaub. Einfach damit.
Oder im Urlaub.
Oder im Urlaub, wenn du ein vernünftiges Internet hast und hast das Equipment mit dabei. Klar, können wir auch machen.
Ich hoffe nur, mir geht's nicht wie dem Team UAE.
Das ist dann 2 Wochen dort. Aber du könntest ja theoretisch von dort auch arbeiten, oder? Also, ob du jetzt Homeoffice machst, ob du da arbeitest, ist ja jetzt auch Jacke wie Hose.
Klar.
Insofern. Nur das Wetter ist vielleicht ein bisschen schöner.
Ja, aber wenn du im Hotelzimmer bist, ist es auch nicht so schön.
Ach, ist ein Balkon.
Das muss ich noch, ich prüfe das.
Mit dem Balkon? Ja, prüf ja. das mal. Vielleicht kannst du ja noch so upgraden, damit du einen Balkon hast, damit du nicht ganz komplett dir selber auf den Nerv gehst irgendwann. So, also Fragen stellen. Habe ich einen Balkon? Habe ich internationales Fernsehen? Habe ich 25 Sportkanäle? Sonst gehe ich persönlich auf dem Stock. Sowas in der Richtung. Aber das müsste auch drin sein. Ansonsten hast du ja einen Eurosport-Player. Immer noch. Dann kannst du wenigstens das den ganzen Tag gucken. Gut, also falls ihr euch wundert, falls ihr bis hier durchgehalten habt und falls ihr euch wundert, dass das jetzt Folge 301 ist, nochmal, die Folge 300 wurde diese Woche aufgenommen, wird aber noch veröffentlicht am kommenden Samstag, hoffentlich. Danke an dieser Stelle. Ja, mehrere Sachen möchte ich mich bedanken. Punkt A, wie immer für die Unterstützung durch Kommentare, die immer sehr gern gesehen sind und uns viel bedeuten. Durch finanzielle Zuwendungen, die uns auch was bedeuten, aber die vor allen Dingen uns und den Betrieb hier am Laufen halten. Also uns am Laufen halten. Nee, die uns mal hier oder da ein kleines technische Sache leisten können davon oder Auphonic-Stunden uns bezahlen oder. Vielen Dank besonders an den Hörer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Plugin auf der Webseite für Amazon nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Seite war kurz irgendwie beschädigt. Das heißt, das Amazon-Fenster, über das ihr nach Amazon gehen könnt, um dann dort etwas zu bestellen, wo wir dann prozentual einen Anteil bekommen, was euch aber nicht mehr kostet, das funktioniert jetzt wieder. Findet ihr unter Wederhome unterstützen. Da einfach, keine Ahnung, euer Weihnachtsgeschenke jetzt schon kaufen. Lieber jetzt schon kaufen, ne? Sonst kommt man in Druck hinterher, Zeitdruck. Und das funktioniert wieder. Vielen, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Und ja, Thomas, wir sprechen miteinander. Hab jetzt ja. eine Sache noch wichtig an dieser Stelle. Allen Hörerinnen und allen Hörern, bleibt gesund. Wenn ihr nicht gesund seid, dann werdet wieder ganz schnell gesund. Und das gilt nicht nur für euch, sondern für eure lieben Familien und allen, die euch was bedeuten. Das scheint mir wichtig zu sein in diesen Tagen. Macht es gut. Tschüss.
Ciao.